Wir versuchen ganz bewusst einen Kontrapunkt zu setzen zu einer starken Leistungsgesellschaft, indem wir die Kooperation in den Mittelpunkt stellen, weil wir glauben, dass es das Vorbild ist, was wir aus dem Evangelium leben können. Die Idee, Kindern eine günstige, sinnvolle Ferienbeschäftigung anzubieten, indem sie auf ein Jungscherlager, auf ein Ministrantinnenlager fahren, ist eine großartige. Nur wenn wir niemanden mehr haben, der da als Begleitperson mitfahren kann, dann bleibt das alles graue Theorie.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.
Wer das Wort Jungschar hört, der denkt vielleicht an Kinder- und Jugendgruppen in der eigenen Gemeinde, an Spielenachmittage und vielleicht auch an die Sternsinger. Denn auch die Dreikönigsaktion ist eine Aktion der katholischen Jungschar. Was vermutlich die wenigsten wissen, als Kinderorganisation der katholischen Kirche in Österreich, ist die Jungschar einer der größten, wenn nicht der größte Anbieter von Kinderbildungsangeboten in Österreich. Rund 100.000 Kinder nehmen an Jungschar-Gruppen regelmäßig teil, verbringen dort ihre Freizeit, engagieren sich, erleben Gemeinschaft, Werte, Bildung und Glauben. Jetzt werden Sie sich vermutlich fragen, was hat das bitteschön mit dem Thema sozialer Friede und Gerechtigkeit zu tun? Also dem Schwerpunkt, den wir in der Katholischen Sozialakademie Österreichs in diesem Jahr setzen. Das werden wir hier bei der Sozialkompass, dem Podcast und der Sendung der KSÖ, gern erläutern. Mein Name ist Henning Kling und neben mir sitzt KSÖ-Direktor Markus Schlagnitweit. Markus, was hat die Jungschar mit unserem Thema zu tun und wer ist eigentlich unser Gast?
Nun, den Link zwischen der katholischen Jungschar Österreichs und unserem Schwerpunktthema sozialer Friede bildet das Thema Bildungsgerechtigkeit. Darüber sprechen wir heute mit Frau Veronika Schipanisch-Stockinger. Sie ist Bundesvorsitzende der katholischen Jungschar, ein Amt, das sie sich mit Martina Erlacher teilt. Und sie ist dort speziell für den Bildungsbereich in der Jungschar zuständig. Darüber hinaus ist sie in ihrem Hauptberuf Pädagogin und Lehrerin an einer Wiener BHS, an einer HTL. Das heißt, sie kennt das Bildungssystem sozusagen aus dem Nahkampf und von innen. Frau Schipanisch-Stockinger, dazu gleich zwei großformatige Einstiegsfragen. Erstens, wie definiert die katholische Jungschar Bildung? Und zweitens, was bedeutet Bildungsgerechtigkeit für die katholische Jungschar? Die katholische Jungschar hat als kirchliche Kinderorganisation ja einen spezifischen Zugang zu Bildungsgerechtigkeit, da sie in meiner Wahrnehmung oft dort wirkt, wo formale Bildungssysteme Lücken lassen oder wo soziale Benachteiligung besonders sichtbar wird.
Danke für diese schönen Einstiegsfragen und danke auch für die Einladung. Sie haben jetzt eh schon sehr viel vorweggenommen bei der Frage, wie definieren wir Bildung? Weil, wie Sie richtig gesagt haben, als katholische Jungschar sind wir ja in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit tätig. Da geht es weniger um die formale Bildung, sondern um etwas, was wir sehr gerne als Herzensbildung auch sehen. Also als den Bereich, wo wir Kinder begleiten und in weiterer Folge auch Jugendliche. Denn unsere Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen in den Pfarren, die sind ja durchaus 16, 17, 18, gerade auch im Heranwachsen und im sich ausbilden, auch als Persönlichkeiten. Und diese Herzensbildung, die hat ganz viel mit Erleben zu tun. Also Bildung ist etwas, was man tun muss. Bildung ist nichts, was man passiv konsumieren kann, sondern Bildung muss man erleben. Und Bildung hat ganz viele Ebenen, die nicht nur in Schule passieren, das ist uns ganz wichtig, sondern vielleicht könnte man es gut definieren mit, es geht um das ganzheitliche Begleiten der Kinder in ihrer gesellschaftlichen und persönlichen Entfaltung.
Das ist ein schöner weiter Begriff, der auch zeigt, es geht nicht um Ausbildung. Das wäre ja auch der Anspruch im Schulbildungssystem. Es geht ja auch dort nie nur um Ausbildung, aber in unserer stark ökonomisch geprägten Welt spielt das doch immer sehr stark herein. Aber bei der Jungschar ist das ganz eindeutig nicht der Fall. Und in dem Zusammenhang Bildungsgerechtigkeit. Erstens, was ist das für Sie? Und wo sind vielleicht auch die Schwerpunkt- oder Brennpunktorte, wo Bildungsgerechtigkeit in der Tätigkeit der Jungschar wirklich eine Rolle spielt?
Ja, die Bildungsgerechtigkeit, das ist ja auch ein beliebtes Schlagwort gerade. Und ich glaube, mir persönlich und uns als katholische Jungschar sind da zwei Aspekte ganz wichtig. Das eine ist der Zugang tatsächlich auch zur formalen Bildung und nicht nur der theoretische Zugang, die Frage, ob Kinder, ob Jugendliche in Österreich denselben Zugang in der Theorie zu den Bildungsangeboten haben. Weil in der Theorie kann jedes Kind in eine AHS-Unterstufe wechseln. In der Theorie kann jedes Kind in Österreich eine Matura machen. Da gibt es keine festgeschriebenen Hürden. Aber in der Praxis sehen wir, dass das so nicht ist. Also wir sind da auch bemüht, als katholische Jungschar gesamtgesellschaftlich den Finger tatsächlich in die Wunde zu legen und nochmal darauf hinzuweisen, dass es ganz starke Unterschiede gibt, sei es jetzt die Herkunftsfamilie, in welchem sozioökonomischen Background man aufwächst, oder sei es auch einfach nur die Frage, wo in Österreich man aufwächst, wie nah ist die nächste Oberstufe, die eine Matura möglich macht, wie einfach ist der Zugang zu Schulen und was ist tatsächlich das Entscheidende bei der Auswahl, weil natürlich sind Eltern da ganz maßgeblich da beteiligt, welche Schule wird für mein Kind ausgewählt? Und oft ist eher die Frage, ist das gut vereinbar mit meinen Arbeitszeiten? Ist es gut vereinbar mit den Betreuungszeiten? Und weniger, ist das das, was dem Kind entspricht? Ist es das, was wir uns gemeinsam vorstellen, allen Bildungsweg? Also diese eine Frage des Zugangs zur auch formalen Bildung. Und die andere Frage ist auch eine Zugangsfrage, nämlich diese informelle Bildung, diese Herzensbildung, die ja ganz oft eben nicht nur in der Schule stattfindet, sondern eben auch außerschulisch. Und da sind eben Jungschargruppen, da sind die MinistrantInnengruppen Orte, wo das passieren kann. Und das ist auch eine Frage von Zugang. Also welche Kinder haben die Möglichkeit, am Nachmittag ihre Freizeit selbst zu gestalten? Welche Kinder haben die Möglichkeit, Kindergruppen aufzusuchen? Da ist uns ganz wichtig, dass unsere Angebote gratis sind, um diesen sozioökonomischen Faktor ein bisschen abzumildern. Aber auch die Frage, wie schaffen wir es, unseren Anspruch, Jungschar ist für alle da, tatsächlich umzusetzen? Also Bildungsgerechtigkeit, ganz viel mit Zugang zu tun. Und dieses, was ich vorher gesagt habe, das Begleiten beim Heranwachsen. Bildungsgerechtigkeit hat auch etwas mit Inklusivität zu tun und mit Kinder wahrnehmen als Kinder. Kinder müssen nicht kleine, perfekte Erwachsene sein, sondern Kinder sind Kinder, Kinder sind laut, Kinder sind frech, Kinder dürfen Fragen stellen und ein gerechtes Bildungssystem kommt dem entgegen und geht auf Augenhöhe mit den Kindern und versucht, die Welt aus ihrer Perspektive zu sehen.
Vielleicht ist es sinnvoll, wenn wir unser Gespräch eigentlich entlang dieser beiden Zugänge strukturieren, die die katholische Jungschar irgendwie verkörpert. Also zum einen ihre eigene Praxis in ihrer eigenen Bildungsarbeit, wo es eben, wie Sie gerade geschildert haben, auch darum geht, wir sind prinzipiell gratis zugänglich, ja, also da sollte es keine Hürden geben, trotzdem gibt es da noch ein paar Fragen dazu. Und zum anderen ist die katholische Jugendschirm eben auch bildungspolitische Akteurin, Anwältin für Kinder sozusagen auf der Ebene der Politik. Auch da wäre es wahrscheinlich interessant, welche Konzepte die Jungschar hier verfolgt im Sinn von Bildungsgerechtigkeit. Aber bleiben wir zuerst noch bei der eigenen Arbeit. Kirche muss sich ja berechtigterweise oft den Vorwurf gefallen lassen, dass sie zwar in ihrer Soziallehre und in ihrem Selbstverständnis für gesellschaftliche Randgruppen besonders da sein möchte, aber dann in den eigenen Reihen eher den gesellschaftlichen Mittelstand oder Durchschnitt, die gutbürgerliche Teil der Gesellschaft sozusagen ansprechen kann und auch anspricht und dort auch Resonanz bekommt. Gelingt es der Jungschar, hier tatsächlich auch Kinder zu erreichen aus gesellschaftlichen Randbereichen, Armutsbetroffene, Kinder mit migrantischem Hintergrund vielleicht?
Das ist eine Beobachtung, die wir teilen. Also Jungschar ist in vielen Teilen und vielen Bereichen sehr viel elitärer, als wir uns das sehr gerne wünschen. Das hat auch ganz stark etwas mit einem Stadt-Land-Gefälle zu tun. Und wir beobachten das weniger in der Zusammenstellung der Kindergruppen als dann in weiterer Folge in der Zusammenstellung der Gruppenleiter und Gruppenleiterinnenrunden. Also wer kann es sich leisten, mit 16, 17, 18, 20, 22 und dann durchaus ins junge Erwachsenenalter hinauf ehrenamtlich tätig zu sein. Und das ist tatsächlich eine Frage von, wer kann es sich leisten? Eine finanzielle Frage oft, weil in dem Fahren oft viel weniger Bereitschaft ist, finanzielle Ressourcen für Kinderarbeit zur Verfügung zu stellen, als wir uns das sehr gerne wünschen würden, als das oft auch im Diözesangesetz eigentlich vorgeschrieben ist. Aber Theorie und Praxis sind halt leider keine Zwillinge. Das heißt, diese elitäre Frage von, wer kann Ehrenamt leisten und wer ist da, ist eine, die wir auch versuchen, politisch zu adressieren und da auch anwaltschaftlich tätig zu sein. Und das ist auch eine ganz klare Forderung, die wir an die Politik haben, dass Ehrenamt leistbar sein muss, dass es da Ideen geben kann von, ich kann über Ehrenamtsnachweise vielleicht Studiengebühren mir sparen, ich kann mir das anrechnen lassen für gewisse Ausbildungen oder ich bekomme vielleicht Zusatzurlaubstage, weil die Idee, Kindern eine günstige, sinnvolle Ferienbeschäftigung anzubieten, indem sie auf ein Jungscherlager, auf ein MinistrantInnenlager fahren, ist eine großartige. Nur wenn wir niemanden mehr haben, der da als Begleitperson mitfahren kann, weil sich niemand mehr leisten kann, eine Woche Urlaub dafür zu nehmen, dann bleibt das alles graue Theorie. Also ich bin selber in Simmering in einer Pfarre aufgewachsen, wo in unserem Pfarrklientel eine ganz bunte Mischung aus Menschen ist. Und meine beiden Gruppenleiterinnen, als ich ein jungscher Kind war, hatten beide Fluchterfahrung. Also sind beide entweder selbst geflüchtet oder als Kinder von Geflüchteten in Österreich geboren. Und mir ist das als Kind nie bewusst gewesen. Also das ist eine Erkenntnis, die ich erst jetzt Jahre, wenn nicht Jahrzehnte später hatte, wie wertvoll eigentlich diese Perspektive war und dass es für mich als Kind keinen Unterschied gemacht hat. Und genauso habe ich das selber dann als Gruppenleiterin erlebt, dass es für viele Kinder absolut keinen Unterschied gemacht hat, welche Hautfarbe die anderen Kinder in der Gruppe hatten. Also dieses, hier kann tatsächlich jemand sein und es ist wurscht, welcher Hintergrund, woher er oder sie kommt. Das kann möglich sein, aber es braucht halt auch eine gewisse Haltung in der Pfarre schon allgemein, weil nur so ist es möglich, dass nicht darüber diskutiert wird, ob ein Jungscherlager jetzt finanziell unterstützt wird oder nicht. Oder ob es egal ist, ob die Kinder getauft sind, die in die Jungschergruppe kommen oder nicht. Da haben wir als katholische Jungscher eine sehr klare Haltung, weil Jungscher ist für alle da und wir fragen nicht nach dem Taufschein. Aber wir wissen, diese Praxis ist oft in vielen Pfarren nicht so erwünscht.
Wo würden Sie die größten Unterschiede zwischen von vor 10 Jahren und heute sehen? Sei es auf der Seite der Kinder, sei es auf der Seite der GruppenleiterInnen oder im überhaupt des gesellschaftlichen Backgrounds. Was hat sich da am stärksten in Ihrer Wahrnehmung und in Ihrer Arbeit verändert?
Also ein großes Thema ist sicher die Digitalisierung, die jetzt im Endeffekt wirklich in den Kinderzimmern angekommen ist. Das war 2010, 2011, 2012, 13, 14. Anfang der 2010er Jahre, natürlich, es gab Smartphones, aber die waren noch nicht in der Hand der 8- bis 10-Jährigen. Auf meinen letzten Jungscherlagern, die ich geleitet habe, war das Thema Handy überhaupt kein, also ja, wir haben eine Regel dazu gehabt, aber dass jedes Kind ein Smartphone mit hatte mit 17 Spielen und wir uns überlegen haben müssen, wie gehen wir damit um, war einfach noch nicht Realität. Das ist mittlerweile etwas anderes geworden. Und Druck ist größer geworden, Leistungsdruck, und das spürt ein Jungscherkind und das spürt ein Gruppenleiter, eine Gruppenleiterin. Eben auch wieder die Frage, wie viel Zeit habe ich, um Kind zu sein? Darf ich am Nachmittag einfach in die Jungscher gehen, ohne dass meine Eltern irgendwie sich überlegen müssen, aber was hat man davon? Also da merken wir, tun wir uns auch oft schwer, jemanden, der nicht die Jungscher selbst erlebt hat, in ganz knappen Sätzen zu kommunizieren, warum Jungscher so wertvoll ist, weil wir in einer so stark ökonomisierten Gesellschaft leben, dass alles, was nicht quantifizierbar ist und in Zahlen gegossen werden kann und dann mit Zertifikaten am Schluss unterstrichen wird, oft als weniger wertvoll gesehen wird. Und der Druck ist natürlich dann auch bei den GruppenleiterInnen da, kann ich am Nachmittag Jungscher machen oder muss ich eigentlich Latein lernen oder muss ich eigentlich ins Fußballtraining, weil Sport ganz wichtig ist, oder muss ich in Nachmittagsunterricht sein, weil die Stunden in der Schule immer mehr und mehr und mehr werden. Das ist ein großer Punkt, das sich verändert hat, der Druck auf Kinder und Jugendliche und eben die Räume, wo sie tatsächlich Kind sein dürfen. Und da meine ich jetzt auch unsere 16-, 17-, 18-Jährigen, wo man einfach draußen sein kann und unterwegs sein kann und nicht unter ganz strenger Aufsicht steht und wo man sich ausprobieren kann. Das hat sich verändert, auch die Fehlerkultur, was passiert, wenn ich mal was nicht kann, was passiert, wenn ich an etwas mal scheitere, wie wird damit umgegangen. Es ist meiner Wahrnehmung nach wenig Platz für Scheitern gerade und deswegen auch wenig Raum, um das auszuprobieren. Ich glaube, das gehört aber zum Heranwachsen ganz wichtig dazu, dass man auch einmal einer Aufgabe im ersten Moment scheitert und einen zweiten Anlauf nehmen darf.
Jetzt haben Sie gerade in Ihren Ausführungen immer von Jungscha gesprochen und vielleicht bewusst das katholische Jungscha weggelassen. Welche Rolle spielt dieser kirchliche Konnex zur katholischen Kirche nicht nur von der Organisationsstruktur, sondern auch im Alltag von Jungscha-Gruppen eigentlich? Ist das oder gibt es da einen Wurzelgrund eines Menschenbildes, das sie transportieren, was katholisch geprägt ist, was christlich geprägt ist? Wo spielt dieses katholische Jungscha eigentlich eine Rolle?
Ja, also einerseits mal ganz wichtig in unserer Jungscha ist für alle da Haltung, weil katholisch als allumfassend sehen wir da als unseren Auftrag, eben niemanden wegzuschicken, niemanden auszuschließen und eben auch das Menschenbild, das Kinderbild, das dahinter steckt. Also Jesus, der sagt, lass die Kinder zu mir kommen, sagt ja nicht, lass die braven Kinder zu mir kommen oder lass die ordentlichen Kinder zu mir kommen oder die, die gutgläubig sind, sondern die Kinder. Und ganz bewusst Kinder in all ihren Facetten, wie sie sind. Und das ist auch etwas, was wir versuchen umzusetzen, dieses Annehmen der Menschen, wie sie sind, weil wir glauben, dass sie gut geschaffen sind von Gott. Und das, denke ich, bildet sich in ganz vielen Ansätzen, die wir oft als unsere Jungscher Pädagogik bezeichnen, wieder ab, wenn es zum Beispiel um unsere Spielkultur geht. Wir versuchen ganz bewusst einen Kontrapunkt zu setzen zu einer starken Leistungsgesellschaft, zu einer Gesellschaft, die eben immer sagt, du musst stark sein, du musst dich durchsetzen, indem wir die Kooperation in den Mittelpunkt stellen, weil wir glauben, dass es auch das Vorbild ist, was wir aus dem Evangelium leben können.
Die Gründung der katholischen Jungscha geht ja auf eine Zeit zurück, wo tatsächlich das Katholische in Österreich noch ein sehr dominantes Element der Gesellschaft war. Allein wenn ich mir die demografische Entwicklung auch der letzten Jahre anschaue, und das spiegelt sich auch in den Schulen wieder, ist der Anteil der nicht-katholischen Kinder wird permanent größer in unserer Gesellschaft. Gibt es da auch sozusagen in Ihrer Arbeit als Jungscha, auch in Ihrem Selbstverständnis, eine entsprechende Anpassung, die über das hinausgeht, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass wir verstehen katholisch eher als inklusiven Begriff und nicht als Begriff der Abgrenzung, sondern auch im Bereich der Kooperation mit anderen Konfessionen, mit vielleicht auch, sofern es das gibt, Kinderorganisationen aus dem orthodoxen Bereich, aus dem muslimischen Bereich? Sind Sie da auch sozusagen in Kontakt, in Gesprächen?
Wir sind da sehr viel auf der Jugendebene im Gespräch. Also gerade mit der muslimischen Jugend haben wir durchaus einen regen Austausch, weil dadurch, dass wir auch GruppenleiterInnen ja von 16 an haben, ist der Jugendbereich auch einer, der uns beschäftigt. Etwas, was vielleicht eher so dieses Thema ist, ist eben genau das, wie können wir unsere GruppenleiterInnen, unsere Gruppenleiter ermutigen zu sagen, ja, ich bin katholisch und ich bin in der katholischen Jungscha tätig, ohne dass sie auch dazu befähigen, darüber zu sprechen, warum wir katholisch sind und warum wir auch zu diesem Begriff stehen. Und stimmt, ich verwende ihn oft beim Über uns reden nicht so viel, weil der Name dann so lang wird und weil einfach die Jungscha an sich so ein Begriff ist. Sie haben das so schön in Ihrer Einleitung gesagt. Fast jede Person in Österreich hat ein Bild, wenn man hört Jungscha. Und da ist das Katholische so inhärent, dass es für uns oft gar nicht dazu gesagt werden muss. Aber vielleicht ist es in Zukunft anders.
Schauen wir vielleicht jetzt auf die andere Seite, die Markus eben angetippt hat, das Thema Bildungspolitik und Bildungsgerechtigkeit auf politischer Ebene, wenn man die Jungscha auch als politischen Player oder als Sprecher nimmt und sieht. Wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, wir haben das Thema ja eben schon einmal kurz angeschnitten, dann kritisieren Sie auch die hohe Ausdifferenzierung, nehme ich mal an, des Schulsystems und die mangelnde Durchlässigkeit, die nur auf dem Papier da ist, dass ich von jeder Schulstufe in die andere wechseln kann, aber faktisch es nicht dazu kommt und es also quasi sozial vorgeprägte Schulkarrieren, Bildungskarrieren gibt. Jetzt meine Frage, was ist denn eigentlich die Position der katholischen Jungschar zu dieser Bildungslandschaft in Österreich, wie das Schulsystem gegliedert ist und nachgeschoben? Schneidet man sich nicht ins eigene Fleisch, wenn viele Bildungsforscher sagen, eigentlich brauchen wir eine Ganztagesgesamtschule? Dann geht das auf Zeit, die Jungschar eigentlich am Nachmittag vielleicht mit ihren Gruppen einplanen würde. Ja, also wenn es dann heißt, ab 16 Uhr ist Jungschar-Gruppe, nein. Eigentlich sind wir für eine Schule, die aber bis 17 Uhr geht. Schneidet man sich da nicht irgendwie bei den Botschaften ins eigene Fleisch?
Das ist ein ganz spannender Punkt, was Sie hier ansprechen, weil das Bild über eine Ganztagesschule ist ja weniger Ganztagesbeschulung als ein Ort, wo Freizeit und Schule und Unterricht verschränkt gedacht werden können. Und wir haben beispielsweise auch in Wien recht gute Erfahrungen, wo Jungschulgruppen mit Volksschulen, mit Horten gut kooperieren, wo es eine Möglichkeit gibt, dass die Kinder vom Hort direkt rüber in die Jungschul gehen oder eben am Nachmittag tatsächlich die Jungschulgruppe in der Schule stattfinden kann. Mhm. Also wir sehen da schon Potenzial, weil wir glauben, dass es Kindern nicht entspricht, am Vormittag ruhig sitzen zu müssen und dann am Nachmittag dürfen sie sich endlich bewegen. Das ist etwas, was wir Erwachsene ja auch nicht machen. Es ist ja so absurd, wenn wir uns überlegen, welche Ansprüche wir an Kinder stellen und wie unser Leben dann als Erwachsene ausschaut. Weil wir alle, wenn wir einen Bürojob haben, wenn wir am Schreibtisch sitzen, stehen immer wieder auf dazwischen, holen uns was zu essen und zu trinken, gehen kurz tratschen, gehen aufs Klo dazwischen. Und fragen nicht unsere Vorgesetzten, während wir in der Schule ganz oft noch von Kindern verlangen, dass sie zuerst fragen, bevor sie etwas essen und trinken dürfen, dass sie nicht aufs WC gehen dürfen, außer es wird ihnen konkret jetzt erlaubt, dass ihre Pausen- und Tratschzeiten vorgegeben werden. Also das ist ein total schräges Menschenbild, was wir hier haben. Und ich glaube, dass da ganz stark dran gearbeitet werden muss. Wie schaut Schule aus? Im ganz kleinen, konkreten. Und dann können wir darüber sprechen, ob das dann heißt, dass das eine 5-jährige Mittelschule ist, ob das ein 6-Jahre-6-Jahre-System ist, wie das eigentlich sich ausgeht mit 9 Jahre Schulpflicht, Ausbildungspflicht bis 18, aber ein 4-4 plus suchst du aus System. Also da ist ja ganz viel Stückwerk in Wirklichkeit in Österreich in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten entstanden, das repariert gehört unserer Meinung nach, das eine höhere Inklusivität braucht, das ein besseres Orientieren an, was Kinder brauchen. Aber das lösen wir nicht, indem wir die Beschulungsdauer verschieben von der einen Schule auf die andere oder ein neues Türschild montieren, sondern wir sind der Meinung, wir brauchen eine tatsächliche Diskussion darüber, wie Kinder begleitet werden können im Heranwachsen, auch im formalen Bildungssystem, wie Schule kindgerecht sein kann, wie sie menschengerecht sein kann. Und gerade auch, wenn wir jetzt die Veränderungen sehen, die künstliche Intelligenz mit sich bringt. Bildung ist nicht ein auswendig Lernen von Fakten mehr, sondern es ist ein Lernen von Hinterfragen, von Vernetzung schaffen, von Einordnen der Informationen, die ich mir suche und die ich vielleicht auch unfreiwillig oft bekomme, wenn ich im Internet unterwegs bin. Und da braucht es andere Ansätze, als es vor 200 Jahren gebraucht hat.
Dennoch gibt es, Sie sagen zwar, es ist nicht getan damit, hier ist was, was ich, das Setting zwischen Volksmittel, Schule, Gymnasium und so weiter nur zu verändern, die Zeit der Jahre und so weiter. Dennoch gibt es vor dem aktuellen Stand der bildungspolitischen Debatte ein klares Konzept der Jungschar. Wo würden Sie sagen, das sind unsere zentralen Forderungen an die Bildungspolitik im Hinblick auf die Reform des Bildungssystems?
Genau, also eine der zentralen Forderungen ist sicher die gemeinsame Schule. Und jetzt mit ein bisschen, genau, mit ein bisschen Einschränkung der 10- bis 14-Jährigen, weil momentan sich in vielen bildungspolitischen Diskussionen tatsächlich Raum auftut, zu hinterfragen, ob denn nicht diese Altersgrenze verschoben sein könnte. Also ob das nicht die 10- bis 15-Jährigen oder bis 16-Jährigen sein könnten. In Wirklichkeit ja der 6- bis 16-Jährigen, weil von 6 bis 10 haben wir eine gemeinsame Schule de facto. Die Volksschule ist eine gemeinsame Schule. Und da eben auch so die Frage, wenn wir sagen 6 bis 15, ob es da eine Grenze braucht, ob das eine Schulform ist oder zwei Schulformen, ist für uns jetzt nicht so relevant als diese Frage von, versuchen wir Kinder doch in ihren Stärken zu stärken und zu sehen, was sie können und sie nicht in eine von zwei Schubladen zu pressen, ausgehend von der Frage, was gibt's denn überhaupt und was hat die Volksschullehrerin, der Volksschullehrer für Noten gegeben. Das ist eine ganz wichtige Forderung. Und die zweite Forderung ist, dass man sich wirklich anschaut, wie können wir eben all diese Bildung, die über Lehrpläne hinausgeht, mit Schule gemeinsam denken. Ein gutes Beispiel ist die aktuelle Diskussion rund um Demokratieerziehung. Also wir freuen uns, dass gesehen wird, dass Demokratie ein wichtiges Thema ist und in den Schulen auch gut verankert sein muss. Das ist es auch als Unterrichtsprinzip aktuell. Wir glauben aber, dass die Einführung eines Schulfaches nicht ganz zielführend ist oder nicht ausreichend zielführend ist. Weil wenn ich Sie jetzt frage, wie Sie mir Gemeinschaft definieren, werden Sie wahrscheinlich keine Definition aus dem Lexikon wiedergeben, sondern werden Sie mir versuchen, etwas zu beschreiben. Und diese Beschreibung wird sich wahrscheinlich aus Ihren Erfahrungen speisen. Und so ähnlich ist es mit Demokratie. Ich kann Demokratie nicht lernen, indem ich etwas darüber lerne, sondern ich kann Demokratie nur lernen, indem ich mich einübe in Demokratie, indem ich Orte habe, wo ich partizipieren kann, wo ich ernst genommen werde und wo ich tatsächlich ausprobieren kann, was kann ich verändern, wie kann ich mich für Dinge engagieren. Da ist die katholische Jungschar mit ihren Gruppen ein guter Ort, um das zu üben. Da kann Schule auch ein guter Ort sein, um das zu üben, aber da müssen wir unser Verständnis von Schule ändern. Einfach ein Fach einzuführen, was Demokratiebildung heißt, und sonst ändert sich nichts an, wie dieses ganze System funktioniert, wird nicht dorthin führen, wo man gerne hin möchte mit diesem Fach.
In welcher Form stehen Sie denn im Dialog mit dem Bildungsministerium, was diese Forderungen angeht? Denn der amtierende Bildungsminister Wiederkehr ist ja recht ambitioniert gestartet mit einem Reformprojekt, Reformprogramm, was auch Schulen und Bildung angeht. Hört man dort auf das, was die Jungschar will?
Das Bildungsministerium ist tatsächlich eines der Ministerien, mit denen wir weniger im institutionalisierten Austausch sind, weil wir als außerschulische Kinder- und Jugendorganisation oft eher bei anderen Ministerien andocken. Natürlich versuchen wir eben als Sprecherin aller Kinder in Österreich, nicht nur derer, die im katholischen Kontext irgendwie unterwegs sind, auch zu artikulieren, was es braucht, damit zum Beispiel die Kinderrechte umgesetzt sind. Und in den Kinderrechten steht ein Recht auf Bildung, aber auch ein Recht auf Partizipation. Das bringen wir immer wieder ein. Wir haben auch unsere Kinderrechteaktion sowohl im Jahr 2025 als auch heuer im Jahr 2026 unter das große Thema der Partizipation gestellt und versuchen da eben auch ganz konkret an die Bildungspolitik in Österreich Messages zu senden. Wir versuchen uns weniger in der Frage der Lehrplangestaltung einzubinden, weil wir da eher nicht die Expertinnen sind. Da gibt es ganz viele andere Leute, die das extrem gut können. Wir sind Expertinnen für außerschulische Kinder- und Jugendarbeit und wir sind Expertinnen dafür, wie wir Kinder diese Herzensbildung ermöglichen können und wie wir ein Bild vom Kind in der Gesellschaft etablieren können, das eben umfassend und ganzheitlich ist.
Eine Frage, Sie haben selber als eine der großen Veränderungen der letzten 10 Jahre die Digitalisierung angesprochen, Smartphones und KI und so weiter. Welche Position hat die katholische Jungschar in diesem Bereich? Es wird jetzt das Verbot von Smartphones für Kinder unter 14 verlangt, die katholische Jugend, also sozusagen die Schwesterorganisation, hat hier eine Positionierung gegen eigentlich ein Verbot, weil sie sagt, man müsste anders ansetzen. Wie ist da die Position der katholischen Jungschar, die noch einmal stärker die Kinder die Jüngeren also im Fokus hat.
Ja, als katholische Jungschau sind wir ja auch ganz stark eine Kinderschutzorganisation und dementsprechend finden wir es einerseits gut, Kinderschutz auch dadurch zu betreiben, indem man Inhalte, die definitiv nicht für Kinder gedacht sind, Mechanismen, die nicht für Kinder gedacht sind oder für Kindergehirne auch nicht gut funktionieren oder schädlich sind tatsächlich, von Kindern fernhält. Also einerseits ein Verbot von Social Media, ein Verbot von gewissen Mechanismen auf Smartphones begrüßen wir. Aber da gehen wir total auch mit unserer Schwesternorganisation, mit der katholischen Jugend und vielen anderen Organisationen d'accord, wenn es darum geht, die BetreiberInnen von Plattformen, die MacherInnen von verschiedenen Apps und von Software in die Verantwortung zu nehmen und in die Pflicht zu nehmen, weil wir es auch nicht für sinnvoll halten, bis 14, bis 16, ganz egal, welche Zahl da jetzt dann in Diskussion steht, ein absolutes Verbot auszusprechen und dann, ihr habt es und tut es, was ihr glaubt damit, sondern auch da geht es darum, ein Begleiten, ein mit Kindern gemeinsam versuchen, das einzuordnen, mit Kindern auch herauszufinden, wie funktioniert eigentlich Leben auch ohne Smartphone. Wir sind alle Erwachsenen schon so gewöhnt, dass das Smartphone uns ständig begleitet, dass für uns ganz selbstverständlich ist, dass es auch mit Smartphone geht. Man kann sich in der Stadt auch mit Smartphone orientieren. Man kann die Straßenbahn auch mit Smartphone nachschauen, wann die nächste kommt und wo sie hinfährt. Aber für viele Kinder ist das die einzige Möglichkeit, weil sie noch nie eine andere erlebt haben. Also dieses mit Kindern gemeinsam entdecken, wie die Welt ohne Smartphone ausschauen könnte und wo brauche ich es denn wirklich und wo habe ich andere Möglichkeiten. Ich kann auch bei der Haltestellentafel nachschauen, wo diese Straßenbahn hinfährt.
Es gab jetzt in den Schulen dieses Programm, sozusagen mal einige Wochen ohne Smartphone zu leben. Dann gibt es natürlich auch die im schulischen Kontext auch sozusagen die Pflicht, das Smartphone abzugeben und es erst nach dem Unterricht wieder zu bekommen. Wie arbeitet hier ganz konkret die Jungschar? Gibt es hier sozusagen auch Versuche, Jungschau-Lager ohne Smartphone oder die Smartphone-Nutzung auf gewisse Tagesstunden zu beschränken? Wie arbeitet hier die Jungschau damit?
Ja, da gibt es viele interessante Ansätze und immer wieder, wenn ich mit GruppenleiterInnen im Austausch bin, erzählen sie davon, dass sie sich im Vorfeld ganz viele Gedanken machen im Sinne von, es gibt eine Box, wo alle Smartphones reinkommen, es gibt eine Zeit, die am besten nicht am Abend vorm Schlafengehen ist, sondern irgendwann untertags, damit Heimweh nicht so ein großes Thema wird, wo dann die Smartphones rausgeholt werden können, wo die Eltern angerufen werden können, wo man sich ein bisschen Austausch begibt. Und das ist total lohnend, sich das zu überlegen im Vorfeld. Und gleichzeitig berichten die Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen, dass das ein, zwei Tage wichtig ist, dass sie das ganz genauso machen. Und meistens so ab Tag 3 sind die Kinder so, na, Handy, muss ich es nehmen? Muss ich jetzt heute zu Hause anrufen? Ah, kannst du nicht ein Foto schicken? Also ein Jungschau-Lager, die Zeit mit Gleichaltrigen, wo dann wirklich mal andere Sachen da sind und andere Möglichkeiten, die Zeit zu verbringen, wo tolle Angebote sind, wo man draußen sein kann, das ist dann oft schon attraktiv genug, dass es eh von selbst passiert. Aber ich glaube, da müssen wir einfach auch Vorbild sein, wir Erwachsenen, und zeigen, was man denn alles machen könnte, wo man kein Smartphone braucht.
Wo wir jetzt schon so schön im ganz Praktischen sind, möchte ich zum Ende mal fragen, was wären denn 2, 3 Ideen, die Sie hätten? Sie haben eben das Thema Herzensbildung als ein Zentralanliegen beschrieben. Was kann man denn tun in Familien, wenn man jetzt nicht gerade sein Kind in die Jungschau schickt, was natürlich super wäre, wenn das alle machen würden, aber wenn es nicht so ist, um diese Herzensbildung ganz konkret bei seinen Kindern in der Familie, im Miteinander in der Familie zu stärken und zu fördern? Was wären so 2, 3 Tipps, die Sie hätten?
Also ich glaube, ein Punkt, der so aufgelegt wirkt, aber trotzdem wichtig, dass man ihn erwähnt, ist einander zuhören. Also tatsächlich zuhören, was bewegt einem gerade, was tut sich, was hat man heute erlebt, was ist vielleicht auch etwas, was mich total interessiert. Das finde ich total spannend immer bei Kindern, wenn sie einem erzählen von Serien, von irgendwelchen Dingen, die für sie in ihrer Welt gerade ganz, ganz wichtig sind, und tatsächlich versuchen, Interesse zu zeigen, Interesse an der Lebenswelt des anderen und sich da auch drauf einzulassen, zuhören und sich einlassen auf den anderen. Und die zweite Sache ist vielleicht wirklich so dieses sich selbst hinterfragen und sich selbst mal an der Nase nehmen, wie war denn meine Kindheit, wie möchte ich es gern haben, dass mein Kind das selber erlebt, eben einen Tag mal in Wien unterwegs sein ohne Smartphone oder eine Wanderung zu Hause planen mit wirklich einer Karte und nicht am Computer. Also so dieses Ausprobieren, vielleicht probiert man auch gemeinsam mal was ganz Neues aus und diese Vorbildwirkung noch einmal zu hinterfragen.
Und wenn Sie jetzt zu Hause sagen, hey, das hört sich alles super an und mein Kind ist überhaupt nicht bei der Jungschar, dann wäre das vielleicht ein schönes Einstiegsgespräch, dass Sie überlegen, Ihr Kind mal zur Jungschar-Stunde zu schicken, zur Gruppenstunde. Alle Infos dazu nehme ich an auf jungschar.at, da auch die nächsten.
Beziehungsweise über die Wohnpfarren.
Über die Wohnpfarren, weil das dort angedockt ist, genau. Vielen Dank, Frau Schipani-Schockinger, für das Gespräch. Und wenn Ihnen dieser Podcast auch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über Empfehlungen und Weiterleitungen. Und alle anderen Folgen gibt's wie immer auf ksoe.at/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Henning Klingen,
Marco Schlagnetwert
und Veronika Schipani-Schockinger.
Der Sozialkompass. Ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.